Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 7 bis 10 der Sure 10, Yunus.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Und nun zur sinngemäßen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Die aber, die nicht an die Begegnung mit uns am Auferstehungstag glauben, die zufrieden sind mit dem Leben in dieser Welt und sich auf das Diesseits verlassen. Und jene, die unserer Zeichen achtlos sind, sie sind es, deren Heimstatt das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erwarben. Jene jedoch, die glauben und gute Werke tun, wird der Herr im Lichte ihres Glaubens recht leiten. Ströme werden unter ihnen dahinfließen in den Gärten der Glückseligkeit. Ihr Ruf dort wird sein: Rein und makellos bist du, o Allah. Und ihr Gruß dort wird sein: Frieden. Und dann werden sie rufen: Aller Preis und Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, den 4. April 2025, gleich dem 15. Farwal, den 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendung Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendereihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie eine neue Folge aus der Reihe Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, willkommen zu einer weiteren Folge aus der Beitragsreihe Mit uns durch Iran. In den vergangenen Wochen schweiften wir in der Provinz Gilan im Norden Irans umher. Heute sind wir an Mosule, die schönste und attraktivste Gegend in Gilan, angelangt. Die feine Bergluft zieht Naturliebhaber heran und die übereinanderliegenden Häuser auf dem Berghang gelten als Meisterwerke des Städtebaus weltweit. Begleiten Sie uns. Rund 55 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt Rasht und nach der Stadt Fuman und nach einer 35 Kilometer langen Autofahrt in der Gebirgs- und Waldregion sowie durch grüne Reisfelder erreicht man eine außergewöhnliche Naturlandschaft, die sich mit einer traditionellen Architektur vereint. Diesen Ort nennt man Mosule. Das Dorf Mosule ergänzt die Schönheit und Frische der Natur in Gilan. Alljährlich übernachten hier tausende iranische und ausländische Touristen, um sich von den Strapazen des Stadtlebens zu erholen. Die Geschichte des Dorfes geht auf das 8. Jahrhundert im Mondkalender, 14. Jahrhundert nach Christus, zurück. Die Harmonie zwischen dem grünen Gebirge, den alten und historischen Häusern und dem milden Klima und das 16 Hektar große Areal beschert jedem Besucher eine traumhafte Zeit. Mossulé liegt in der feuchten Klimazone des Kaspischen Meeres. Im Tal fließt ein Fluss, der seinen Ursprung in der Nähe des Mossulé-Dor-Gipfels auf 3050 Meter Höhe hat. Mossulé selbst liegt 1050 Meter über dem Meeresspiegel. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Punkt in diesem Bergdorf beträgt über 120 Meter. Die Häuser, die auf dem Berghang gebaut wurden, bilden ein fantastisches Bild. Die Wege und Straßen sind im Allgemeinen das Dach des darunterliegenden Hauses. Wenn man also durch die Gassen schlendert, geht man praktisch über die Dächer anderer Bewohner. Die Gassen werden durch Steintreppen miteinander verbunden. Damit gewinnt das Dorf ein einheitliches und stimmiges Bild. Die Häuser sind meist zweistöckig, selten trifft man auf ein einstöckiges oder dreistöckiges Haus. Ein großes und vollständiges Haus in Mossulé besteht aus einer Diele, Abstellraum, hohe Treppen, um vom ersten in den zweiten Stock zu gelangen, und einer Halle. In der einheimischen Sprache wird die Halle Djerm genannt. Dabei handelt es sich um ein relativ großes Zimmer, wo der Gast bewirtet wird. In einem kleineren Raum hält sich die Familie meistens auf, also das Wohnzimmer. Ein weiteres Zimmer ist das Soumé, wo die Familie die Wintertage verbringt. Tolor oder Saal ist eigentlich ein kleiner Balkon, von dem man eine schöne Aussicht auf das Dorf hat. Natürlich sind manche Häuser kleiner und einfacher und bieten weniger Lebensraum. In Mossulé galt es als Sitte, dass die Einheimischen ihre Häuser mit Lehm, Steinen und Holzpfählen aus wilden Zypressen bauten. Wilde Zypressen gedeihen frei um das Dorf in Fülle, das Holz ist wasserabweisend. Die meisten Dorfbewohner färben einmal im Jahr ihr Haus mit gelber Farbe und das Dach dunkelblau. Das Farbmaterial gewinnen sie von den Ufern des Flusses Mossulé-Routron. Obwohl das Dorf sich in der Nähe vom Meer befindet, liegt es dennoch in einer höher gelegenen Gebirgsregion. Das Klima ist entsprechend gebirgig, mild und maritim feucht. Touristen, die hierher kommen, können sich nur in das Klima hier verlieben. In Mossulé gehen wir durch die Viertel Khanebar, Kashesar, Asad Mahalle, Masjid Bar und Reyhanebar.
Der Basar ist der Hauptumschlagsort von Mossulé. Er hat 4 Stockwerke und jedes Viertel führt direkt zum Markt. Dort treffen wir auf Schmiede, Messermacher, Bäcker, Krämer, kleine und bunte Strickpuppen und Strümpfe und andere handwerkliche Produkte. In jeder Ecke in Mossulé kann man ein Café bzw. Teehaus besuchen. Hier werden Gäste mit frischem Tee und knusprigem Gebäck bewirtet. In Mossulé treffen 3 Kulturen aufeinander, die Talischi-Kultur, die türkische und die Gilaki-Kultur. Geografisch ist Mossulé vom Gebirge, Wiesen und Wäldern umgeben. Die Menschen, die hier gehaust haben, passten sich der Natur und schufen sich einen Lebensraum mit ihrer erstaunlichen Architektur. Die Lebensmuster, die aus dieser Region gewonnen wurden, sind an sich einzigartig und außergewöhnlich. So setzte man Mossulé 1976 auf die Liste nationaler Denkmäler Irans. Die Schönheit von Mosule ist unbeschreiblich. Dazu verhelfen natürlich die vier Wasserfälle Obshar Mosule, Kharif Mosule, Pardesar Mosule und Khuldashte Rudbar Mosule. Der Fluss Mosule Rudkhan entspringt den umliegenden Bergen und fließt durch dieses Gebiet ins Kaspische Meer. Bergsteiger versammeln sich hier jährlich, um auf den Bergen Mosule, Shah Mualem, Asemanku, Lassesar, Troshom und Ganzkale Erholung zu finden. Der bekannte Gipfel Shah Mualem, 3100 Meter hoch, liegt im Westen von Mosule. Ganzkale ist 1500 Meter hoch und liegt dem Dorf gegenüber. Die Region Mosule bietet auch Erholungsorte wie Dorsar, Lashkargah und Khalildasht. Interessant zu wissen, dass 20 Kilometer entfernt von Mosule auf 2500 Meter Höhe und im Talesh-Gebirge eine der erstaunlichsten Eishöhlen Irans zu finden ist. Die Höhle kann durch drei Eingänge betreten werden, einer liegt in der Höhlendecke. Die Höhle besteht aus zahlreichen Gängen und Tunnels sowie Wasserbecken und großen Eiszapfen. Im Sommer findet man große Eisstücke und kaltes Wasser in der Höhle, im Winter ist das Wasser warm. Einheimische kommen im Sommer zur Höhle, um sich vor einem Sonnenstich zu schützen. Um die Höhle herum liegen viele Wasserquellen mit Heilwirkungen. Sie nennen sich Tati, Yarmechuni und Isti. In den neuen Planungen und Entwicklungsprojekten für Tourismus stieg Mosule vom Dorf zur Stadt auf. Da aber die Dorfstruktur erhalten blieb, nennt man sie nun die Dorfstadt Mosule. Für heute sind wir wieder zum Ende der Sendung angelangt. Bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Parvise Tahiri mit dem Titel Gule Zeba, das heißt Schöne Blume.
دل به ناز تو جوان می‌گردد، طبع ما با تو روان می گردم، بر لبت طرح ترنم داری، سخن از عشق و تفاهم داری. غیر مقدم گل زیبا چه خبر، بگو از عالم بالا چه خبر.
غیر مقدم گل زیبا چه خبر، بگو از عالم بالا چه خبر.
جشن بهاری ای گل، پیک خندان نگاری ای گل،
من جشن بهاری ای گل، پیک خندان نگاری ای گل.
دل به ناز تو جوان می‌گردد، طبع ما با تو روان می‌گردد.
دل به ناز تو جوان می‌گردد، طبع ما با تو روان می‌گردد.
از عشق و تفاهم داری، رونق جشن بهاری ای گل، پیک خندان نگاری ای گل.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Wir beleuchten nun die Bedeutung des Gesundheitswesens im islamischen Lebensstil. Zum Gesundheitswesen gehören alle Kenntnisse und Methoden, die zur Wahrung der individuellen und allgemeinen Gesundheit beitragen. Zweifelsohne spielen die religiösen Überzeugungen eine besondere Rolle für das Wohlbefinden der Mitglieder einer Gesellschaft. Im Islam wird die körperliche und seelische Gesundheit hoch eingestuft und es werden die materiellen und spirituellen Wirkungen hervorgehoben, um die Menschen zur Beachtung der Gesundheitsregeln anzuspornen. Für einen gläubigen Menschen besteht der wohlbeste Ansporn darin, dass er bei Anhaltung der Regeln für Hygiene und Gesundheit Gottes Wohlwollen auf sich zieht und von ihm belohnt wird. Im Koran kommen häufig Wörter vor, die auf das Reine und Reinheit hinweisen. Dies zeugt für die Bedeutung, welche Hygiene und Gesundheit von Leib und Seele in den vitalen Lehren des Islams besitzen. Der Körper des Menschen ist Träger von Seele und Geist und die körperliche Gesundheitspflege wirkt sich direkt auf Geist und Seele aus. Viele Gebote des Islams gelten der körperlichen Gesundheit. Die Essgewohnheiten spielen eine besonders wichtige Rolle für die Gesundheit und der Islam hebt das Maßhalten beim Essen und Trinken hervor. In der Sure 7 heißt es in dem Vers 31 unter anderem: Und esset und trinkt, doch überschreitet dabei das Maß nicht. Wahrlich, er liebt nicht diejenigen, die nicht Maß halten. Diese Empfehlungen des Korans ist eine sehr wichtige Regel für die Gesundheitspflege. Wie heutige medizinische Untersuchungen bestätigen, gehen viele Leiden auf überflüssige Nahrung zurück, die der Körper nicht braucht. Durch überflüssige Nahrung werden das Herz und die Körpersysteme belastet und drohen Erkrankungen und Entzündungen. Die Befolgung der Empfehlungen des Islams über die Ernährung gewährleistet nicht nur körperliche, sondern auch die seelisch-geistige Gesundheit. Imam Ali alayhi salam sagt dazu: Jeder, der sich beim Essen mit wenig zufrieden gibt, wird gesünder sein und sein Denken kommt in Ordnung. Ruralul Hikam. Prophet Muhammad salawatullah alayh empfiehlt: Hütet euch vor der Füllerei, denn sie lässt das Herz hart werden und macht die Gliedmaßen des Körpers träge, beim Gott gehorsam und die Ohren taub für guten Rat und Mahnung. Mizan al-Hikma. Imam Reza alayhi salam sagt ebenso: Wer gesund bleiben und einen schlanken und beweglichen Körper haben will, der sollte sein Abendessen reduzieren. Mizan al-Hikma, Hadith 264. Im Koran-Kommentar Majma'ul Bayan wird von einem renommierten christlichen Arzt des Harun al-Rashid berichtet. Eines Tages sagte dieser Arzt zu einem islamischen Gelehrten: Ich habe in eurem Himmelsbuch nichts über Medizin gefunden, während nützliches Wissen zweierlei Art ist: das Wissen der Religionen und das Wissen über den Körper. Der muslimische Gelehrte antwortete: Gott hat die medizinischen Gebote in einem halben Vers seines Buches genannt und unser Prophet hat die Medizin in folgender Anweisung zusammengefasst. Der Magen ist das Haus für alle Krankheiten und der Verzicht ist das beste aller Heilmittel und verwehre deinem Körper nicht, was du ihm an Gutem angewöhnt hast. Da sagte der christliche Arzt: Euer Koran und euer Prophet hat für Galenus, den bekannten griechischen Arzt, keine Medizinlehre mehr übrig gelassen. Wir entnehmen dem Leben und den Worten des Propheten und der Edlen aus seinem Hause zahlreiche Essensregeln. Imam Hassan alayhi salam hat mehrere Essenssitten genannt, nämlich: Man muss sich kleine Bissen nehmen und das Essen gut kauen und nicht die anderen anblicken, wenn sie essen. Imam Sadiq alayhi salam sagt: Wer sich vor und nach dem Essen die Hände wäscht, dessen Essen gereicht ihm von Beginn bis zum Schluss zum Segen. Es wird ihm bis ans Lebensende wohlergehen und er wird von körperlichen Leiden bewahrt. Über die Essenssitten des Propheten heißt es, dass er gemahnt hat: Man soll nicht auf Speisen oder Getränke blasen, und außerdem riet er: Lasst euer Geschirr nicht unbedeckt. Mizan al-Hikma.
Ein Faktor der Gesundheitspflege ist die Reinlichkeit. Der Prophet des Islams hat die Reinlichkeit sogar als eines der Zeichen für Glauben bezeichnet. Imam Ali alaihi salam sagt über die Wirkung der Hygiene auf Geist und Seele, dass sie den Menschen von Kummer befreit, denn es heißt in Usul al-Kafi von ihm, saubere Kleidung vertreibt Kummer und lässt den Gebetsdienst rein werden. Viele gottesdienstliche Werke des Menschen sind ohne die Beachtung der rituellen Reinheit und Sauberkeit nicht korrekt und werden ungültig. Der Prophet des Islams, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hat die Reinlichkeit auf verschiedene Weise betont und zum Beispiel gesagt, wasch dich oft, damit Gott dein Leben verlängert. Oder auch, der Islam ist rein, seid daher auch ihr rein und fürwahr, nur die Reinen werden das Paradies betreten. Von dem Prophet ist auch folgendes Wort, Gott ist rein und er liebt die Reinheit. Er ist der Ungepflegtheit Feind und verabscheut sie. In einigen Überlieferungen werden die positiven Folgen der Beachtung von hygienischen Prinzipien und Gesundheitsregeln genannt, wie ein längeres Leben, ein besseres Gesundheitsniveau und mehr Energien, das körperliche und seelische Wohl, die Zufriedenheit und Freundschaft Gottes, die Vollendung des Glaubens, die Belebung des Herzens, dass man ohne Arzt auskommt, dass das tägliche Brot wächst und Armut verhütet wird und Trägheit und Müdigkeit beseitigt werden. Alle Grundsätze, die für die Gesundheit des Körpers gelten, werden äußere Hygiene genannt und der Prophet ist das beste Vorbild für sie. Wir nennen noch weitere Beispiele von Empfehlungen des Propheten für die rituelle Reinheit und Gesundheitspflege. Eine saubere Bekleidung ist wichtig, denn der Koran gibt dem Propheten in Vers 4 der Sure 74 die Anweisung »Reinige deine Kleider«. Aus einer Überlieferung geht hervor, dass der Prophet Ungepflegtheit verabscheute und gesagt hat »Säubere eure Kleidung und kürzt eure Haare. Seid ordentlich und sauber.« Der große iranische Koranexeget Allame Tabatabai sagt der Prophet war meistens weiß gekleidet und er hat gesagt, kleidet die Lebenden unter euch in weiß und begrabt eure Toten auch in weiß. Schmutz macht sich auf weißer Kleidung schneller bemerkbar und der Mensch beeilt sich mit ihrer Reinigung. Über das Leben des Propheten heißt es, er war der sauberste von allen. Beim Zähneputzen legte er eine bewundernswerte Sorgfalt an den Tag. Sein Haupt und Antlitz waren immer rein und seine Haare gekämmt. Es ging immer Wohlgeruch von ihm aus. Ein wichtiger Bestandteil der Hygiene und Reinlichkeit ist die Mundpflege. Wer in die Öffentlichkeit geht, sollte ordentlich und sauber gekleidet und um Mundpflege bemüht sein, einen guten Geruch verbreiten und nicht zulassen, dass Mundgeruch die anderen belästigt. Es heißt, als der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam von Gott berufen wurde, hat Offenbarungsengel Gabriel ihm das Zähneputzen und die Reinigung der Zwischenräume mit einem Zahnstocher empfohlen. Kitabe Mahasin. Heute weiß man, dass die Mund- und Zahnpflege für die Gesundheit sehr wichtig ist und bei ihrer Vernachlässigung zahlreiche Krankheitserreger die körperliche Gesundheit bedrohen. Der Prophet legte großen Wert auf die Zahnpflege. Er hat gesagt, der Koran kommt aus euren Mündern, so reinigt sie durch Zähneputzen. Und auch reinigt das Gebiss mit Zahnstochern, denn auf diese Weise wird der Mund gesäubert und es ist gut für ein gesundes Zahnfleisch. Musik.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Iran.
زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان بمان سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته
ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie eine neue Folge aus der Reihe Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Liebe Hörerfreunde, heute erfahren Sie weiteres über das Leben und die Eigenschaften Fatima Zahras alaiha salam, der Tochter des Propheten. Einen Tag nach der Heirat von Ali und Fatima alaihum assalam kam der Prophet, Friede sei mit ihm, zu ihnen. Er fragte Ali, »Lieber Ali, wie findest du deine Gemahlin?« Er antwortete, »Sie ist die größte Stütze für den Gottgehorsam.« Dann wandte sich der Prophet an Fatima und fragte, »Fatima, Liebes, wie ist dein Gemahl?« Sie antwortete, er ist der beste Gemahl. Der Prophet sagte, ja, du hast einen guten Ehemann. Du solltest ihn schätzen und solltest ihm gegenüber nicht aufsässig sein. Dann sagte er zu Ali, geh nachsichtig mit deiner Gemahlin um, denn Fatima ist ein Stück von mir. Wer ihr ein Leid zufügt, der hat mir ein Leid zugefügt. Und wer sie erfreut, der hat mich erfreut. Bei Ali und Fatima zu Hause herrschte Frieden und Liebe. Eines Tages baten Ali und Fatima alaihuma salam den Propheten, er solle die Arbeit unter ihnen aufteilen. Der Prophet sagte, die Arbeit zu Hause sollte Fatima erledigen und die Arbeiten außer Hause Ali. Da sagte Fatima, Gott weiß, wie sehr mich das freut, dass ich die Arbeiten außerhalb des Hauses nicht übernehmen muss. Fatima, welche der Prophet aufgrund der göttlichen Offenbarung großgezogen hatte, freute sich deshalb über diese Arbeitsaufteilung.
weil für sie das Zuhause ein wichtiger Ort war, wo die Frau eine zentrale Rolle spielt und die zukünftige Generation großzieht. Wenn sie von der Last der Arbeiten außer Hause befreit war, konnte sie sich besser den häuslichen Angelegenheiten und der Erziehung der Kinder widmen. Die Tochter des Propheten scheute nicht die schweren Arbeiten, die es im Hause gab. Fatima beklagte sich nicht gegenüber ihrem Gatten und ihren Kindern über die Mühsal, sondern schuf eine friedliche und freundliche Atmosphäre für die Familie. Imam Ali a.s. sagt, sie hat niemals etwas getan, wenn ich innerlich nicht damit einverstanden war. Und immer, wenn ich auf ihr Gesicht schaute, verflogen alle meine Bekümmernisse und ich habe meine Probleme vergessen. Ein wichtiges Anliegen war für Fatima Zahra alaiha salam die Kindererziehung. Das Haus von Zahra war eine vorbildliche Schule für islamische Erziehung. Fatima gab ihren Kindern viel Liebe und Selbstvertrauen und Selbstwertschätzung mit. Besonders viel Wert legte Fatima bei der Erziehung ihrer Söhne und Töchter darauf, dass sich ihr Glaube und ihre Gottesfürchtigkeit und ihre nahe Beziehung zu Gott entfalten und Früchte tragen. Sie sagte zu ihren Kindern, seid mutig und ein Gottesdiener wie euer Vater, verteidigt das Recht, dienet Gott und freundet euch nicht mit feindseligen Leuten an. Gemäß Koran und Überlieferungen besaß Fatima Zahra sehr hohe Eigenschaften. Fatima Zahra alaihi salam ist daher für jeden Lebensbereich ein Vorbild für die Frauen auf der Welt. Der Prophet hat gesagt, Fatima ist ein Stück von mir und was Fatima verletzt, das verletzt auch mich und Gott erzürnt, wenn Fatima erzürnt und Gott ist zufrieden, wenn sie zufrieden und erfreut ist. Fatima Zahra alaiha salam war für ihre Gottesfürchtigkeit und ihre Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit bekannt. An ihrem Hochzeitsabend hat sie ihr Festkleid einem Armen geschenkt und wieder ihr altes Kleid getragen. Ihr Haus war sehr einfach und ihr Leben schlicht. Als der Prophet sah, wie sie in einem schlichten Kleid aus Kamelwolle die Handmühle drehte, während sie ihr Kind zum Stillen im Arm hielt, kamen ihm die Tränen und er sagte, »Mein Kind, ertrage die Härten des Lebens, um an ein gutes Jenseits zu gelangen.« Da antwortete ihm Fatima, »Ich preise Gott für seine Gaben und danke ihm.«
Fatima besaß einen beispiellos großen Glauben und war Vorbild der Gottdienstbarkeit. Wenn sie die Angelegenheiten des Hauses erledigt hatte, widmete sie sich dem Gebet und den Bittgebeten. Der Prophet hat gesagt, der Glauben an Gott ist so sehr in Herz und Geist Zahras eingedrungen, dass sie sich für das Gottdienen von allem anderen befreit. Es war an einem Abend zum Freitag, als Zahra alaihi salam wieder bis zum Morgen betete und mit Gott dienen verbrachte. Sie verbeugte sich vor Gott, fiel vor ihm nieder und nannte im Gebet die Gläubigen nacheinander beim Namen und betete für sie, aber für sich selber betete sie nicht. Da fragte ihr Sohn Imam Hassan alaihi salam sie nach dem Gebet. »Liebe Mutter, warum betest du nicht auch für dich selber?« Sie antwortete, »Die Nachbarn gehen vor.« Zahra alaihi salam setzte sich für den Propheten bis an sein Lebensende ein und nach seinem Verlust stellte sie sich hinter Imam Ali alaihi salam, den der Prophet als seinen Nachfolger verkündet hatte. Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, hatte mehrere Male, darunter auch in Qadir Khum, auf Gottes Anweisung Ali als seinen Nachfolger vorgestellt, der die Muslime nach ihm anführen sollte. Aber nach dem Ableben des Propheten wurde Imam Ali die Geltendmachung des Nachfolgerrechts geraubt und wurde der letzte Wille des Propheten ignoriert. Zahra, die in der Lehre des Propheten aufgewachsen war und Opferbereitschaft und Tapferkeit aus dem Hause des Propheten mitgebracht hatte, verteidigte furchtlos das Recht Alis. Als man gewaltsam in ihr Haus eindringen und Ali herbeiholen wollte, damit er dem unrechtmäßigen Kalifen die Treue schwört, hinderte Fatima die Leute daran. Dabei wurde die Prophetentochter verletzt. Doch Fatima ließ sich nicht durch Gewalt zum Schweigen bringen. Sie ging in die Moschee und hielt dort eine Rede, um das Recht Alis auf die Statthalterschaft und Nachfolgerschaft des Propheten überzeugend zu verteidigen. Bald nach dem Tod des Propheten wurde Fatima krank. Grund waren nicht nur die Verletzungen, die man ihr zugefügt hatte, sondern auch die Besorgnisse über die Zukunft der islamischen Gemeinde. Ihr Vater war gestorben, das Recht ihres Gemahls war missachtet worden und noch schlimmer waren die Entwicklungen, zu denen es nach dem Tod des Propheten Gottes nach kurzer Zeit in der islamischen Gesellschaft gekommen war. Das alles setzte der Tochter des Propheten seelisch und körperlich zu. Sie dachte bei sich: Wieso haben Sie nicht die letzten Empfehlungen meines Vaters beachtet und haben Sie meinem Gemahl das Kalifat weggenommen? Was ist mit den zahlreichen Empfehlungen des Propheten? Oh, Sie haben eine so mächtige Größe wie Ali aus der Hand verloren. Sie haben sich untereinander zerstritten und die Feinden, starken Kräfte des Islams, zerstreut. Zahra alayha salam, Zustand verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Sie spürte den Tod herannahen und sprach mit Ali über ihr bewegtes gemeinsames Leben. Fatima Zahra dankte dem Imam für alle Mühe, für seine Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und Gottesfürchtigkeit und erklärte ihm, wie sehr sie ihn liebte. Und auch Ali fiel in all die guten Eigenschaften und Werke Fatimas ein und er dankte ihr. Sie weinten beide. Schließlich hatte Fatima Zahra alayha salam noch einen letzten Wunsch. Sie bat ihren Gemahl, dass er selber in der Nacht ihren Leichennam nach der Totenwaschung in das Leichentuch wickeln und beisetzen soll und ihre Gegner nichts von dem Begräbnis erfahren sollten. Schließlich schloss diese große Dame des Islams die Augen für immer von der Welt und ihr Leben, welches ein Vorbild für alle Frauen sein kann, ging zu Ende.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.